Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Ich grüße dich.
Und Leute, wenn ihr den Talk feiert, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und ihr seid natürlich aufgerufen zu kommentieren. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback. Wir werden heute wieder einiges diskutieren und wenn euch die Videos, wenn euch der Talk gefällt, dann könnt ihr uns einen Riesengefallen tun und einfach mal ein Abo dalassen. Jetzt habe ich eine Frage, die kam gerade eine Minute vorm Talk auf. Kennst du den Ausdruck, habe ich neulich in einem schönen Twitter-Rant gesehen, den Ausdruck Romika-Gesicht?
Nein.
Ich kenne das tatsächlich von meiner Mutter, die hat das früher immer gesagt. Romika, das, ich weiß gar nicht, ob es die Marke noch gibt, das müsste eine Schuhmarke sein. Und die hatten den Slogan, reintreten und sich wohlfühlen. Also das aufs Gesicht.
Ich kann mir vorstellen, von wem der Tweet kam. Ja,
das, ich glaube, du liegst nicht. Er ging über Politiker und da ging es um Romika. Ich wusste sehr lange. Ja.
Ich glaube, ich weiß, wer es war und weiß, was das Lustige ist. Jetzt ernsthaft. Keine Produktplatzierung. Derselbe Mensch, der diesen Tweet, glaube ich, abgesetzt hat, der hat mich auch zu etwas inspiriert. Weil ich habe auch von ihm einen Tweet gelesen. Es heißt ja gar nicht mehr Tweet, ein Post.
Wie heißt das eigentlich jetzt?
Ein Ex. auf Ex. Und der hat mich zu etwas inspiriert, wo ich echt stolz drauf bin. Und zwar ging es darum, dieser Herr twitterte, ich bin immer noch in der alten Sprache, dass es auffällig sei, dass die geimpft wurden, für die Waffenlieferung und für den Krieg in der Ukraine sind. Das war sein Zusammenhang. Und er sagte dann, ja, okay, vielleicht war was in der Impfung drin, dass die Leute jetzt aggressiver sind. So, ne? Und das hat mich in dem Sinne inspiriert, dass es ja schon so mittlerweile ist, es gibt ja so Karikaturen von Menschen mittlerweile, die einfach entweder komplett gegen alles sind, wie so trotzige Kinder. Und dann gibt es wirklich die dagegen stimmen. Also so, ich sage jetzt mal auf der einen Seite so ein Georg Restle, also so ein 100% Konformist und dann den 100% Nonkonformisten wie so ein Tim Kellner zum Beispiel jetzt. Ne? Und irgendwie habe ich das Gefühl, auf Twitter sind immer mehr diese zwei Menschen. Also entweder alles super oder alles schlecht.
Am besten sieht man es ja eigentlich bei Musk und Trump. Also entweder Fan oder er ist der schlimmste Mensch der Welt. Also das ist ja sehr
und
schön zu sehen.
Ich glaube, in dieser Polarisierung geht halt die Wahrheit verloren. Also Konformist, Nonkonformist, Systemling, Aluhutträger. Und deshalb habe ich einen Selbsttest entwickelt. Tatsächlich. Und ihr könnt ihn alle selber machen.
Ich habe ihn noch nicht gemacht. Ich glaube, ich mache ihn gleich, oder?
Ja, ja. Ich werde ihn live mit dir machen. Und ich habe Folgendes. Du wirst es gleich sehen. Diesen Selbsttest, ihr könnt den online machen. Der ist in der Videobeschreibung. Der ist komplett gratis. Und ihr kriegt euer Ergebnis auch ohne E-Mail-Adresse oder so. Also wirklich einfach machen. Mir geht es um die maximale Verbreitung meiner wissenschaftlichen Arbeit. Weil ich glaube...
Ich habe lange nach einem Beispiel für unproduktive Arbeit gesucht, ja, aber du hast es quasi neu erfunden.
Es ist auch jetzt quasi eure Waffe für jedes Familienfest, für jede Uniparty, für die Pause auf der Arbeit. Ihr könnt immer sagen, wenn da jemand ist, der irgendwie komisch ist, egal in welche Richtung, mach mal den Test und dann weißt du eigentlich, wo du wirklich stehst.
Für die grüne Tante oder den Nazi-Onkel kann man immer...
So sieht's nämlich aus. Das Passende. So, und jetzt hier. Der heißt Aluhut versus Systemling. Ich mache mal eine Bildschirmaufnahme, dann könnt ihr live erleben, was Mario ist. So, geht ganz schnell, geht eine Minute. Bist du einfach nur ein naiver Systemling oder vielleicht doch ein verrückter Aluhutträger? Dieser Selbsttest zeigt dir, ob du eigenständig denken kannst.
Schade, ich dachte, ich darf die Frage selber beantworten.
Du wirst gleich mit 10 Statements konfrontiert. Zu jedem Statement musst du deine Zustimmung in Punkten angeben, das ist wichtig.
Ach so, also
0 Punkte. Ja? 0 Punkte bedeutet, dass du überhaupt nicht zustimmst. Ja. 5 Punkte signalisieren deine volle Zustimmung.
Okay, 0 bis 5.
Bist du bereit? Let's go.
Das ist ja richtig differenziert.
So.
Also 0, ich stimme gar nicht zu, 5, ich stimme 5
genau.
zu.
Ich würde mich nochmal gegen Corona impfen lassen, wenn eine neue Pandemie ausbricht.
Ja, ich überlege gerade. 2.
Okay.
Oder fast eher bei 1.
Ja. Okay, ich kann auch zurückgehen.
Mach 1.
Ich kann auch zurückgehen. Der Klimawandel ist menschengemacht.
5.
Deutschland soll Tauchs an die Ukraine liefern.
3.
Deutschland braucht weiterhin offene Grenzen.
2.
Netanyahu muss verhaftet werden, wenn er in Deutschland landet.
0.
Elon Musk ist eine Gefahr für die Demokratie.
Null.
Das Gendern ist eine sinnvolle Ergänzung in der deutschen Sprache. Null. Ah, jetzt kommt der Kellner raus. die Schuldenbremse muss abgeschafft werden.
5. Ich muss immer überlegen. Ja.
Der ÖRR ist eine wichtige Instanz in unserer Demokratie.
Ja, theoretisch ja, praktisch nein, sage ich, deswegen sage ich 3.
Und Deutschland braucht ein generelles Tempolimit.
0.
Hier ist dein Ergebnis. Oh, du überlegst ernsthaft in die Schweiz auszuwandern. Post vom Finanzamt hältst du für Schikane, die Menschen größtenteils für verblödet. Und die Brandmauer muss auch weg. Wenn du nicht aufpasst, radikalisierst du dich noch auf Ex immer weiter. Georg Restle ist besorgt.
Ja, dann habe ich, wenn Georg Restle besorgt ist, habe ich ja alles richtig
gemacht. Ja, Leute, ihr könnt den Test machen. Ihr füllt ihn auch gerne mal extrem aus. Da sind noch einige Easter Eggs drin am Ende. Wie gesagt, euer Handwerkzeug jetzt, wenn euch jemand nervt, der Selbsttest verbreitet ist, schickt es in eure Freundesgruppen, ist, glaube ich, ist ganz lustig und wie gesagt, komplett gratis.
Ja. Ja, bist du zufrieden mit meinen Antworten?
Ja, ja, ich hab das gedacht. Übrigens, ich habe...
Aber es ist eine gute Auswahl, weil es ist sehr...
Es sind ja 10 Themen, es sind die 10 Themen, die eigentlich am emotionalsten auf X so diskutiert werden.
Ja, ist gut. Ja. Ein Fuchs.
Ja, ja,
mal schauen. Ja, ja, mal, jetzt wollte ich schon sagen, postet eure Ergebnisse. Ich muss mir mal die... ich werde den Test ein paar Mal machen. Ich bin gespannt auf die anderen
Ergebnisse. Ja, da sind sehr, sehr lustige Sachen noch mit dabei.
Naja. Was hattest du denn? Ich weiß ja, dass
ich war, du ich war auch da. Ja, ich war, bin kurz vorangeschnappt, so an Aluhutträger. Das war schon okay.
Um mal was Sinnvolles in den Diskurs einzubringen. Ich habe, vor kurzem ist mir das untergekommen, wie genial Uber eigentlich ist. Weil wir kennen ja Uber als ja Disruptor und ja hier und da und man denkt ja, ja, die haben einiges richtig gemacht, klar, die haben halt so das Taxifahren, sagen wir mal, praktischer, billiger, digitaler gemacht, wie man auch, oder wie würde man das nennen, es ist halt einfach ein, ja, sie haben das Taxifahren revolutioniert, könnte man sagen, aber das Spannende ist, was dahinter für psychologische Kniffe stecken. Und das ist total interessant. Da kann, glaube ich, jeder Unternehmer was draus lernen. Oder auch als Kunde, wie man manipuliert wird oder was heißt manipuliert wird, wie man vielleicht zu einem glücklichen Kunden gemacht wird, obwohl die Leistungen vielleicht oft gar nicht so toll sind. Das ist interessant. Also erster Punkt mal diese sogenannte, die ist, glaube ich, generell fürs ganze Leben sehr wichtig, Peak-End-Rule. Die ist mir zum letzten Mal begegnet. Die kenne ich natürlich schon lange, aber auch interessant. Ich habe ja mit Christian Rieck gesprochen vor der Wahl, so spieltheoretisch, wen soll man wählen? Und da hat er die auch ins Spiel gebracht. Die begegnet uns eigentlich ständig, dass wir, wenn wir uns an Sachen erinnern, dann ist es oft so, auch im Urlaub zum Beispiel, dass man sich gerne ans Highlight und ans Lowlight erinnert oder Anfang und Ende. Das sind eigentlich so die zwei typischen Sachen. Deswegen sollte man beim Urlaub wirklich vermeiden, am Ende irgendwie krassen Stress zu haben. Das habe ich mir wirklich angewöhnt. Viel Zeit einplanen, im Zweifel auch viel Geld für ein Taxi oder sonst was ausgeben, auch wenn der Uber in New York ist sauteuer, mit dem Uber zum Flughafen zu fahren, aber das Ende am besten nichts riskieren und nicht anstrengend, nicht verkacken, weil das kann dann irgendwie, das kann mental den ganzen
Urlaub versauen. Ist so ganz einfach Business Class fliegen.
Einfach Business Class fliegen, genau. Also Peak End Rule bei Uber, das ist dann auch ganz gut gemacht. Und da muss man auch drauf aufpassen. Ja, überleg mal, warum der Taxifahrer gerade am Ende richtig freundlich wird.
Trinkgeld.
Ja, Trinkgeld, ja, genau. Also das finde ich jetzt nicht so spektakulär. Aber was ich sehr interessant finde, die sogenannte Untätigkeitsvermeidung. Denn Studien zeigen, du hast ja bei Uber, siehst du ja quasi, wie der Fahrer kommt, Menschen, die etwas zu tun haben, egal was es ist, sind glücklicher, als wenn sie nichts zu tun haben. Also wenn du warten musst, dann ist es viel angenehmer, wenn ich jetzt zum Beispiel da drauf schauen kann, als wenn ich halt einfach nur warte. Hm. Und was auch noch viel angenehmer ist, wenn ich eine Transparenz habe und keine Ungewissheit. Also die Transparenz kriege ich erstens durch den Preis, weil ich hier sehe, oh, das kostet so und so viel, dann kann ich sagen ja oder nein. Und ich habe nicht so, dass ich mir denke, oh scheiße, wie teuer wird die Fahrt und um Gottes Willen werde ich abgezockt oder stehe ich im Stau und blech dann das Doppelte. Das ist ganz wichtig und du siehst auch, wann der Fahrer kommt. Also es ist für unser Hirn viel, viel schlimmer, wenn ich jetzt, also wenn ich 10 Minuten warten muss oder 3 Stunden, dann ist es deutlich weniger schlimm, wenn ich weiß, dass es 3 Stunden sind. Beispiel auch Verspätung. Wenn da steht Verspätung, dann ist es viel schlimmer, als wenn da steht 10 Minuten Verspätung. Ich muss auch sagen, das Schlimmste ist, wenn du eigentlich irgendwo, das ist wahrscheinlich jedem schon mal passiert, du stehst mit dem Zug auf offener Strecke und du weißt jetzt nicht, es gibt auch keine Information, du weißt jetzt nicht, geht's in 5 Minuten weiter oder stehen wir da morgen noch? Also das ist so, das hasst unser Gehirn so. Mhm. Also wenn du jetzt weißt, selbst 2 Stunden, dann denkst du dir, boah, scheiße, aber dann, das ist trotzdem noch unterm Strich besser, als wenn du halt dir so nach einer halben Stunde denkst, wow, stehen wir, muss ich vielleicht hier übernachten? Also das sind ganz spannende Aspekte, finde ich, die da reinspielen.
Ja, und ich meine, die Taxiindustrie hat ja nachgezogen. Also mit FreeNow, auch das Thema Transparenz etc. Ich muss sagen, ich bin ja grundsätzlich liberal eingestellt, aber so beim Taxi, in der Taxibranche kommt manchmal mein sozialistisches Ich durch, muss ich sagen. Weil ich bin ja, du weißt es, ich bin ja ein riesen Taxi-Fan. Ich fahre viel Taxi, das ist mein Luxus. Weil,
also du fährst mit,
nicht selbst. Nein, ich fahre nicht selbst, aber ich hab zum Beispiel mittlerweile auch einen Stammtaxifahrer.
Aber wie kriegt man denn?
Also über FreeNow. Und wir haben uns, der hat mich dann irgendwie häufiger gefahren, weil er da häufig stand. Und ein Grieche, super nett. Und wir haben uns dann irgendwie immer gut unterhalten. Und jetzt schreibe ich ihm manchmal dann direkt und dann kommt er. Das ist so mein Luxus. Taxifahren.
Kostet fast gar nichts.
Nein, ja, aber jetzt komme ich zum Punkt, weil ich unterhalte mich eigentlich immer mit jedem Taxifahrer. Meine Standardfrage ist immer, ist das dein Taxi? So, und dann weiß man halt, okay, ob die das unternehmerisch machen oder angestellt, weil das ist spannend. Das ist halt immer unterschiedlich. Und die haben halt, Taxifahren ist teurer. So, als Uberfahren. Und ich glaube, die Motivation für viele Kunden ist einfach der Preis. Ja, Uber ist günstiger und dann komme ich von A nach B. Aber die Taxifahrer haben halt nun mal einfach unfassbaren Wettbewerbsnachteil. Also die Prüfung, die sie machen müssen, die Konzession, all das, also das ist halt einfach teuer. Und das wird halt auf den Fahrgast übertragen. Und der Uber-Fahrer, jeder kann sich einloggen. Also ich könnte jetzt mich einloggen und mit meinem Auto und dann einfach fahren. So, und das ist, das stößt den Taxifahrer natürlich immer böse auf. Und irgendwie verstehe ich das, weil dieser Wettbewerb, so dieser freie Markt, also der freie Wettbewerb, der wurde halt einfach, der war unfair. Von Anfang an war der unfair, weil die Taxifahrer halt viel, viel mehr Kosten am Anfang hatten. Und die Uber, irgendwie ist es ja auch gut, dass dieser Wettbewerb da ist, aber jetzt merkt man, geht das halt auf Kosten der Taxifahrer selber. Und die sind ja eigentlich ganz unten in der Nahrungskette. Und irgendwie, deshalb da unterstütze ich den Taxifahrer sehr, sehr gern bei der Sache. Irgendwie bin ich anti-Uber, obwohl das Geschäftsmodell eigentlich genial ist und eigentlich mir als Liberaler sehr, sehr gut taugen müsste.
Ja, ich sitze auch lieber in einem Taxi als in einem Uber. Ja. Generell, das ist so eine, Taxi ist so schön alt, so der im alten Benzer, das riecht noch so nach, das riecht so nach 90ern.
Ja, ja, ich mag das auch. Und dann soll der auch so BR Classic hören und dann fahre ich da rum und ich finde das toll.
Hm. Ach, jetzt bitte. Fällt mir gerade ein. Leute, ich muss, das werde ich jetzt einfach in jedem Talk erzählen, ich muss zu Wer wird Millionär. Ich muss
da. Ja, du wärst gut.
Ich hab's jetzt komischerweise in den letzten Wochen, ich habe das Jahre nicht geguckt, also früher fand ich das ganz toll, aber ich habe es die letzten Jahre nie geguckt, vielleicht mal einmal dann zufällig, aber die letzten, weiß ich nicht, die letzten paar der Wochen habe ich es irgendwie ein paar Mal gesehen und ich ärgere mich jedes Mal grün und blau, weil irgendwie liegen mir diese Fragen.
Du bist gut, ja.
Weil ich so viel Unsinn weiß und beim letzten Mal, da habe ich mir wieder in den Hintern gebissen, das war glaube ich 125.000 und dann kam die Frage und es tut immer so weh, weißt du, wenn du, mir tut das richtig weh, so wenn ich mir denke, scheiße, das hättest du gewusst, weil du denkst immer, es ist die Chance, wenn du irgendwann mal dahin kommst, was sehr unwahrscheinlich ist, dann ist die Chance schlechter geworden, weil das hättest du jetzt gewusst. Da war die Frage, George Bernard Shaw, was der hat es in 2 Jahren geschafft, also 1936, 1949.
Ach, zwei Dinge.
Hast du das auch gesehen?
Ja.
Und ich hätte es tatsächlich gewusst.
Echt?
Ja, weil ich den Rest, weil ich wusste, dass Bob Dylan einen Literaturnobelpreis gewonnen hat. Das weiß ich tatsächlich auch noch nicht lange, weil ich mit Bob Dylan auch nicht so viel anfangen kann. Aber das habe ich gewusst, das kenne ich von Triple Pursuit. Da hatte ich mal eine Phase von ein paar Jahren, da haben wir irgendwie, das war während Corona, da haben wir viel Triple Pursuit an der Switch gespielt. Nee, Switch, ja, heißt. Und daher, da kamen sehr viele Bob Dylan-Fragen. Da habe ich mir damals gesagt, gibt's ja eigentlich noch was anderes? Aber dadurch weiß ich, dass Bob Dylan Literaturnobelpreis gewonnen hat. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Und ich bin jetzt auch, ich kenne Bob Dylan, aber ich kann ehrlich gesagt mit dem nicht viel anfangen. Ist irgendwie nicht so meine Baustelle. Jeder hat ja so blinde Flecken, wo jetzt die Bob Dylan-Fans sagen, Mensch, der Lochner, aber das stimmt mit dem nicht. Aber trotzdem wusste ich das und dann, das hat mir eigentlich schon gereicht. Und dass George Bernard Shaw auch Literatur, das wusste ich halt. Und die Connection war relativ einfach.
Ja, ja, ja.
Und da habe ich mir wieder gedacht, mein Gott, da hättest du einmal Glück, aber sitzt hier auf dem Stuhl.
Na, du bist auch in Filmen und so super stark.
Filme bin ich gut, ja.
So, du bist gut. Du bist politisch so, historisch bist du auch nicht schlecht. Auch gut. Du,
Ja, ich muss dahin, Leute. Wir müssen Günther ja auch Ansage.
Dann
fürchtet sich wirklich, glaube ich.
Dann wirst du endlich Millionär.
Ja,
das ist schon
Millionär. Nee, die Million schaffe ich dann nicht. Das ist glaube ich.
Was ist das für ein Mindset?
Ja, ich würde ja nicht. Ja, wobei würdest du mit dem vierten Joker
immer, ohne? Immer.
Ja, ich hätte halt. Ich würde, glaube ich, bis zum Ende schon viel riskieren und ich hätte halt keinen Bock. So, weißt du, dass du, weil dann hast du am Ende zumindest die 16.000, dann kannst du sagen, komm, machst du was, kannst du ein bisschen was Cooles damit machen, kannst du einen geilen Urlaub machen oder einmal mit euch schön essen und saufen gehen. Also,
64.000 weg.
Reicht gerade so. Also das würde mir stinken, weißt du, wenn man damit gar nichts rausgeht. Und deswegen, ich würde halt schon riskieren wollen. Also ich würde schon, also bis 125 würde ich safe durchballern.
Du musst riskieren.
Und dann würde ich im Zweifel halt auch weiter riskieren wollen.
Und dann machst du den Experten-Joker und ich sitze im Publikum, stehe auf, du wählst mich und ich sage, ich weiß.
Und dann das Problem, ja, und dann stell dir jetzt mal vor, du wählst den aus und dann, du bist jetzt bei 500.000 oder was, hast keine Sicherheitsding und der behauptet, er weiß es, weiß nicht. Gab's schon öfters. Ich würde
das war eine 1.000-Euro-Frage. Da lief alles falsch. Das war ein Kandidat, der war jetzt nicht so schlau. Und der hat den Experten-Joker genommen und es ist die Hälfte des Publikums aufgestanden. Überall hatte die freie Wahl. Und er hat den gewählt und der Typ sagt sogar noch, ich habe mir vorgenommen, wenn ich glaube, es zu wissen, aufzustehen und die Antwort ist dit. Und das war falsch.
Und der hat's genommen dann?
Ja, also nee, er hat dann was ganz anderes genommen. Aber Günther Jauch ist dann aufgeschaut und meint so, okay, das mache ich sonst nie. Bitte, nehmen Sie den 50-50 Joker.
Weißt du die Frage noch?
Ja, nach einem Unwetter, was gibt es? Blitzeisen, Asphalt, Hagelasphalt, Sturmholz wäre richtig gewesen und noch was. Und er hat halt Hagelasphalt genommen, der Typ im Publikum.
Da ohne Scheiß. Ich jetzt aber auch kurz auf dem Schlauch gestanden.
Nein, Sturmholz.
Ja, so. Aber so, das ist so.
Ohne Scheiß.
Solche Fragen sind immer so
ein bisschen. Ich habe mich da reinversetzt und das habe ich schon ein, zwei Mal gesehen. Wenn ich dort sitze und den Experten, ich würde vorher eine Brandrede halten, würde sagen, steht nur der auf, der es zu 1.000.000% weiß. Es gibt immer.
Sagen, wenn das hier passiert, steht einer auf und ich fliege da, dann bringe ich den um.
Ja, so. Ich bringe sie um.
Und ich glaube wirklich, dass das
ja,
hilft.
Ja, wirklich.
Aber dann steht am Ende gar keiner auf. Das wäre auch schlecht.
Ich bringe dich einfach um. So. lass uns mal zu. Ich habe was vorbereitet.
Noch mehr, du bist
ja
richtig.
Ja, ich bin heute vorbereitet. Und zwar geht es um Folgendes. Gibt ja aktuell nicht wenig politische Themen. Bei uns ist ja auch gerade krass. Wir müssen ja jeden Tag neu planen. Trump, Europa, Ukraine. Und ich habe mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht, woran es hapern kann, dass wir in Europa und in Deutschland so regiert werden, wie wir regiert werden. Also wie wir in diese Lage kommen konnten. Und ich habe jetzt mal drei Fragen an dich. Du kannst nicht falsch liegen, die werden nur immer schwieriger zu entscheiden. Die erste Frage ist angenommen, also ich habe mal gehört, es gibt circa 1.000 Cold Cases in Deutschland. Also Mordfälle, die ungelöst sind. Und sagen wir mal, gut, da sind ein paar Serienkiller mit dabei, ein paar sind schon gestorben. Es gibt noch es gibt hunderte von Mördern in Deutschland, die noch rumlaufen. Und sagen wir mal, es gäbe jetzt eine Technologie, die alle diese Mörder automatisch finden würde. Aber darunter wären auch 2% Unschuldige. Die würden halt auch in den Knast kommen. Würdest du diese Technologie anwenden?
Ich würde spontan ja sagen.
Okay, das ist jetzt fiktiv, ja? Ja. Die nächste ist, angenommen, man könnte alle straffällig gewordenen illegalen Migranten in Deutschland abschieben. Es würde gehen. Darunter wären aber auch 20 Unschuldige. Würdest du das machen?
Würde ich auch machen.
So. Und die letzte ist am schwierigsten. Russland würde die Gebiete, die es jetzt hat, behalten dürfen. Und dafür wäre der Krieg sofort vorbei. Und die Ukraine und die EU hätten Sicherheitsgarantien. Würdest du das machen?
Ja, würde ich auch machen.
So. Jetzt hast du Antworten gegeben, die völlig untypisch sind zu dem, was wir in der Politik gerade erleben. So, ist ja so. Und meine Beobachtung ist, warum das in Deutschland so ist und in der EU, aber wir bleiben jetzt mal bei Deutschland, ist, dass wir unter einer Krankheit leiden, die ich moralischen Perfektionismus nennen würde, der in einem moralischen Absolutismus gemündet ist. Das heißt, dass einfach jede Entscheidung auf einem unverrückbaren moralischen Grundsatz getroffen werden muss.
Bei Ukraine, Russland, und ich verstehe es auch, dass man sagt, ja, geht nicht.
So,
So. Und, das ist nicht, aber da sind wir wieder, red mal weiter, sind wir wieder Gesinnungsverantwortungsethik. Das ist eigentlich, glaube ich, damit kannst du eigentlich gerade alles erklären. Wir werden auch gleich über die Schuldenbremse noch sprechen.
Ja, sehr, sehr gern. Und wir sind halt nicht bereit, da irgendwelche Abstriche zu machen.
Ja, was heißt wir? Ich glaube, viele Leute schon.
So, ja, aber sagen wir jetzt mal die Regierung. Ja.
Weißt du, was das Problem ist vorab? Du gewinnst halt immer die Deutungshoheit mit absoluten Sachen. Also wenn du sagst, nein, das geht nicht. Weil du hast natürlich, also je klarer du bist, desto einfacher hast du es. Und wenn du natürlich dann auch noch mit einer moralischen Klarheit kommst, dann hast du halt schon mal, dagegen kommst du kaum an.
Hm.
Schwierig.
Kahnemann spricht ja vom Zero-Risk-Bias. Ich finde, man kann es bei uns, also jetzt mit Blick auf Deutschland, so auf so Zero Tolerance Bias nennen. Also wir machen keine Abstriche von diesem moralischen Absolutismus.
Aber du hast auch gesagt, du bist gegen Kompromisse.
Pass auf. In der Konsequenz sind wir aber jetzt so, weil wir keine Abstriche machen, lassen wir auch große Probleme einfach bestehen. So. Die Folge ist Lähmung, Stillstand. Stillstand durch moralischen Absolutismus. Es ist wichtiger, diesem zu frönen, als die Probleme, die realpolitischen Probleme zu lösen. Und auch dafür gibt es in der Psychologie, ich habe lange wirklich mit ChatGPT mich unterhalten, weil das ist wirklich, nein, ernsthaft, das ist cool, weil der hat natürlich Zugriff auf die ganzen Studien und die Büchereien dieser Welt und das ist cool, wenn er dir dann wirklich auch die Literatur dazu geben kann. Mhm. Und man sagt, man spricht von der Analyselähmung. Also wenn man sich in der Planung und in der Perfektionierung einer Idee verliert, ohne jemals ins Handeln zu kommen. Und das weißt du, das weiß jeder, der unternehmerisch tätig ist. Das ist im Unternehmerkontext das Todesurteil schlechthin. Also,
ja, klar. Also das ist ja halt auch eine gute, also Perfektionismus ist natürlich auch eine sehr gute Ausrede.
So, ja. Ich plane. So, ich will immer perfekter, jetzt in der Politik, unter moralischen Aspekten, aber ich komme nicht voran. Und dann kommt ein Musk, ich habe mir seinen 3,5 Stunden Talk mit Joe Rogan angehört und er sagt einfach, wir sind schnell, wir sind sehr schnell in unserer Entscheidungsfindung, wir machen Fehler dabei, ja, wir werden Fehler machen, hier mit der Ebola-Hilfe und sonst was, aber wenn wir sie machen, lernen wir sie und wir korrigieren sie ganz, ganz schnell. Und das ist ja der komplette unternehmerische, disruptive Gegenentwurf. Und da vielleicht eine kurze Anekdote. Dieser Gegenentwurf, von dem darf ich schon echt lange profitieren, weil der wurde mir vor über 4 Jahren eingebläut von jemandem, als ich noch ganz am Anfang war. Das war mein erster Großkunde. Ich werde das nie vergessen. Und zum Start des Projektes wurde ich dann in die Zentrale eingefahren. Nicht in Deutschland, ist ein internationaler Konzern. Und der Typ war quasi mein direkter Vorgesetzter, mit dem sollte ich das Projekt starten. Und ich war halt super unerfahren. So, das war das erste Mal wirklich groß. Und ich war super nervös und habe dann meine Pläne gemacht und die ihm vorgestellt und so. Und er war Skandinavier, toller Typ. Und irgendwann hat er mich zur Seite genommen, wir haben uns gut verstanden. Und da sagte er diesen Satz, Sinan, du musst das Flugzeug bauen, während du fliegst. So. Und das hat mir damals eine unfassbare Selbstsicherheit gegeben. Das war so geil, dass da jemand war, der einfach gesagt hat, ey, lass uns einfach machen und der die Fehler toleriert hat. So, wenn es nicht perfekt ist, egal, wir lernen und wenn wir abstürzen, dann stürzen wir halt ab. Aber wir stehen wieder auf. Und jetzt Problem ist ja jetzt, auf mich hört keiner, von dem Typen möchte ich die Persönlichkeitsrechte schützen und Elon Musk ist verhasst. Und dann habe ich mal geguckt, okay, auf wen können wir uns denn besinnen, den wir eigentlich alle kennen, den auch unsere Politiker kennen und der eigentlich ein Riesenrenommee hat.
Boris Becker.
Nee, es ist, der Name wird ja auch sagen, es ist John Stuart Mill. Klar. So, es ist, also vielleicht für die, die ihn
der
nicht
Name
kennen.
Der Name wird ja auch was sagen.
Ja,
das wär ja Vollidiot, wenn ich den nicht kenne.
Die wie viel 1000-Euro-Frage wäre das, wer John Stuart Mill war?
2000.
4000.
Ja, maximal 4000.
Ja, ja. Ungefähr.
Schon, also zumindest sollte man also, bei Auswahlmöglichkeiten wissen, wer das ist.
Für alle die, die bei der 4000-Euro-Frage scheitern würden, kläglich, ist britischer Philosoph und er gilt als Urvater des qualitativen Utilitarismus. Das möchte ich ganz kurz erklären, weil ich habe sein Essay wieder jetzt gelesen. Ja, das ist ja das Essay zu dem Thema schlechthin. Ganz kurz, was ist der Utilitarismus? Ist eine ethische Theorie, die besagt, dass die moralisch richtige Handlung diejenige ist, die das größte Glück oder den größten Nutzen für die größtmögliche Anzahl an Menschen bringt. Ja. Davor gab es noch einen Bentham, der hat quasi den quantitativen Utilitarismus erfunden. Der Unterschied ist, beim quantitativen Utilitarismus ist mehr Glück immer besser. Und es wird nicht unterschieden in Dimensionen von Glück. Also Glück und Nutzen, und er spricht sogar von Lust, sind immer gleich. Das, was der Mehrheit dient und die Lust befördert, ist zu bevorzugen. Und da hat, und da kommt auch der Satz her, der hier häufig fällt, hat Mill gesagt, ja, das ist ja schön und gut, aber die Ethik könnte auch auf einen Haufen Schweine zutreffen. Und daraus kam dann der Satz, ich bin lieber ein unzufriedener Mensch als ein zufriedenes Schwein. So. Und wenn man sich das mal ansieht, diese ganze Sache mit, was bringt denn eigentlich den größten Nutzen für uns alle? Glaube ich, ist der Utilitarismus ein so, so schönes Werkzeug. Und ich weiß, ein Friedrich Merz wird ihn kennen, ein Scholz wird ihn kennen, eine von der Leyen wird ihn kennen. Die werden den alle kennen. Aber dass der gar keinen oder gefühlt gar keinen Anklang mehr findet und ich den in keiner politischen Handlung irgendwie sehe, diesen Utilitarismus, das macht mich irgendwie traurig.
Aber sehen wir ihn nicht gerade, weil ich muss sagen, ich stelle jetzt mal eine steile These auf, Merz macht gerade alles richtig oder Schwarz-Rot macht gerade alles richtig. Denn ich muss sagen, ich hätte niemals gedacht, dass das jetzt so schnell geht. Also sie haben ausnahmsweise mal Schnelligkeit. Das liegt natürlich auch daran, weil sie gezwungen werden, glaube ich, aus vielen Gründen. Also Trump und Musk machen es vor, die handeln sehr schnell und natürlich lassen sie uns auch ein bisschen im Regen stehen. Ich glaube aber, das Gute ist, wir sind endlich mal ein bisschen aus dem Gejammer raus. Es wird endlich mal gesagt, ja okay, ist vielleicht gerade nicht so gut, aber dann machen wir es halt jetzt selber. Also ich hoffe auch, dass wir endlich mal ein bisschen aus dieser Opferrolle und alle sind so gemein zu uns, die Chinesen sind so gemein und die Amerikaner sind so gemein und die sind alle so rücksichtslos und keine Ethik und sonst was. Also dass wir mal ein bisschen jetzt einfach auf uns selber fokussieren und natürlich müssen sie auch schnell sein, weil sie müssen die Schuldenbremse aushebeln noch mit dem alten Bundestag. Da ist natürlich auch Druck auf dem Kessel. Also sie werden gezwungen, aber ich glaube, sie werden gerade ein bisschen zu ihrem Glück gezwungen.
Lass uns sofort über die Schuldenbremse sprechen, weil das passt hierzu auch sehr, ja, sehr gut. Ich möchte nur einen letzten Punkt sagen, um den Unterschied nochmal aufzuführen. Aktuell habe ich das Gefühl, dass unsere Politik ist, a priori erlauben wir uns moralische Urteile, wer ist gut, wer ist schlecht. Und dadurch, dass wir diesen moralischen Absolutismus haben in unserer Entscheidungsfindung, handeln wir am Ende teilweise unmoralisch, weil wir Probleme nicht lösen. Und das Schöne am Utilitarismus ist, der macht das nicht. Dem ist das egal. Mensch ist Mensch, dem ist die Vergangenheit komplett egal. Der schaut einfach drauf. Was ist jetzt der größtmögliche Nutzen? Und so entscheidet er. Und das würde ich mir so, so sehr wünschen. Und da ist halt die Schuldenbremse jetzt eigentlich das perfekte Thema.
Also bist du nicht in einem Camp, weil es schreien ja jetzt viele, ja, Merz hat die Wähler angelogen. Kaum ist er dran quasi oder auf dem Weg dran zu sein, wird das Wahlprogramm über den Haufen geschmissen und man war ja für die Schuldenbremse und jetzt ist man dagegen. Also ich finde das ist eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, das ist auch dieser moralische Schwachsinn. Also jetzt müssen wir natürlich, also klar, jetzt kann man sagen, man ist hier fatalistisch, dass man sagt, ach komm, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern und Wahlprogramme werden eh geschrieben, um sie nicht zu halten. Aber man muss natürlich sagen, so ein Wahlprogramm wird ja geschrieben, was wollen wir? Und jetzt muss man halt auch fairerweise mal sagen, die Union hat halt auch nur 28%. Also das ist jetzt nicht so, dass die Union, weil die Erwartung ist ja von den Leuten auch immer, ja okay, der regiert jetzt und dann wird durchregiert und wird alles umgesetzt. Ich meine, man hat nur 28% und man hat noch die SPD an der Backe. Also man muss sich ja schon mal in gewisser Form einigen. Das, glaube ich, muss man fairerweise auch mal sagen, weil es ist natürlich auch immer zu naiv zu sagen, okay, ich habe eine Partei gewählt und natürlich bei der FDP hatten wir auch hohe Erwartungen, aber klar, dass du jetzt alles durchbringst, ist halt schwer, weil ich meine, man muss ja auch mal die Gegenperspektive einnehmen. Ich meine, im Endeffekt muss ja leider jeder enttäuscht sein bei so einem Kompromiss. Das ist halt so, jetzt können wir wieder fundamental darüber diskutieren, wie sinnvoll ist das, aber jetzt machen wir einfach mal Utilitaristisch. Aus dem, was da ist, machen wir mal das Beste. Und ich glaube, Gesinnungsethik, ja. Meine Gesinnung ist auch, dass wir eigentlich genug Geld haben oder ziemlich viel Geld und dass das viel effizienter eingesetzt werden muss. Ja. Jetzt ist aber das Problem, wir sind in einer Wirtschaftskrise, wir fallen immer weiter zurück. Was bringt es uns jetzt, wenn ich mir die Wahrscheinlichkeiten anschaue, jetzt noch 5 oder 10 Jahre drüber zu streiten und es wird nichts passieren, weil wir sind in Deutschland, wir werden Elon Musk jetzt nicht 1:1 kopieren können. Ich glaube, man muss auch mal so fair sein, die meisten Leute hier, und ich glaube, da können wir sagen, die Mehrheit, also mehr als 50%, würden das nicht wollen. Jetzt kann man sagen, ja, die sind alle bescheuert.
Was aber, Musk und
ja,
Trump machen?
Also wahrscheinlich sogar mehr. Jetzt kann man sagen, ja, okay, die sind alle blöd und bescheuert, klar, aber ich meine, wir berufen uns ja auch immer auf Demokratie und die Leute klagen dann, ja, die Brandmauer ist unfair, weil demokratisch, aber wenn jetzt, würde ich jetzt mal behaupten, mehr als die Hälfte der Leute das sicher nicht wollen, dann ist es auch Demokratie, müssen wir halt damit leben. Aber, was ich jetzt eigentlich sagen will, wenn wir zu keiner Lösung kommen, dann müssen wir halt jetzt einfach diese Schulden in Kauf nehmen, um einfach mal den Bock umzustoßen, um jetzt einfach mal wieder Wachstum zu generieren, was ja auch wichtig ist. Das ist, glaube ich, auch ein psychologischer Aspekt. Wir sehen es ja auch an den Märkten. Der DAX läuft seit Jahresanfang schon gut. Jetzt hat ihn das auch nochmal richtig angeschoben. Also die Märkte finden das durchaus gut, was jetzt die deutsche Politik macht. Und es ist halt auch einfach ein Zeichen an die Unternehmen. Oh, wir haben jetzt, es ist jetzt Geld da. Es wird jetzt nicht alles zusammengestrichen im Zweifel. Ihr könnt, habt ein bisschen Planungssicherheit. Es wird jetzt wieder auf Wachstum gesetzt. Ich glaube, das ist wichtig. Natürlich müssen wir umso härter jetzt drauf schauen, dass trotzdem eingespart wird. Weil wir können jetzt nicht einfach sagen, okay, wir kippen jetzt da auf den Misthaufen, kippen wir jetzt einfach einen Schubkarren Geld drauf und alle Probleme sind gelöst. Es gibt nämlich noch viele Probleme. Also ob diese Gelder abgerufen werden können. Wenn so viel Geld auf offensichtlich nicht perfekte Strukturen trifft, wie zu viel Bürokratie und zu wenig Digitalisierung und auch zu wenig Arbeitskräfte. Also mal schauen, wie das läuft. Also ich bin optimistisch, aber ich glaube, die Probleme sind jetzt nicht über Nacht gelöst. Das muss man sich klar machen. Das dauert alles. Das muss auch alles, sage ich mal, erstmal, wie gesagt, verteilt werden. Das muss abgearbeitet, das muss verbaut werden. Also ein paar hundert Milliarden, die müssen sich auch erstmal verbauen. Das ist schon, und da brauche ich auch Leute dafür und. Also das ist alles ein dickes Brett, was wir da bohren müssen. Und wir werden dann auch einfach effizienter sein müssen. Ich glaube, das muss jetzt parallel laufen, weil wie gesagt, wenn du das Geld auf den Misthaufen kippst, wir müssen ja den Misthaufen unten, den müssen wir reparieren, damit überhaupt dieses Geld, was jetzt da drauf kommt, überhaupt wirken kann. Und da müssen wir einfach, also eine Rosskur für Staat, Bürokratie, die
brauchen
wir.
Glaubst du, das passiert parallel?
Da habe ich halt meine Zweifel. Aber das müssen wir umso härter einfordern. Ich glaube halt, im Zweifel wird das nicht passieren. Deswegen haben die Kritiker natürlich einen guten Punkt. Aber trotzdem, wir können uns halt jetzt nicht kaputt sparen. Wie gesagt, die Gesinnungsethik ist, ja, Schulden sind jetzt vielleicht nicht optimal und der Staat hat eigentlich genug Geld. Aber die Verantwortungsethik, wollen wir jetzt 10 Jahre Rezession haben? Bringt uns das weiter?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Glaubst du, das ist ja noch die Grundvoraussetzung, dass Teile der FDP und Grünen da zustimmen? Weil es ist ja noch nicht sicher, ob das
ja,
dann...
Die Grünen müssen ja eigentlich, ich meine, die haben sich ja auch immer gegen die Schuldenbremse ausgesprochen.
Aber sie können dasselbe wie Merz machen. Jetzt in der Opposition können sie.
Können sie schon. Aber ich glaube tatsächlich, das glaube ich jetzt, da muss ich jetzt mal eine Lanze für die Grünen brechen, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie da
also,
utilitaristisch vorgehen.
Es ist ein sehr schwieriges...
Nein, das ist utilitaristisch.
Ja, Uterus.
Ich gehe mal davon aus, dass das klappt.
Ich finde, man muss das in zwei Teile teilen. Einmal die Glaubwürdigkeitssache, ja, und dann die Inhaltsebene, wie du gesagt hast. Jetzt mal, Leute, ich bin der Nichtwähler. Wer darüber ernsthaft enttäuscht ist oder überrascht ist, dass ein Politiker nach der Wahl vergisst, was er gesagt hat, da, also sorry, dem ist nicht zu helfen. Also das passiert alle 4 Jahre wieder und wenn ihr euch alle 4 Jahre wieder verarschen lassen wollt und wieder dann traurig seid, es tut mir leid, das wird auch in den nächsten 4 Jahren, es wird wieder so kommen. Davon unabhängig. Da kann ich eigentlich auch mal einen Test machen.
Ich würde aber mal die steile These aufstellen, wenn jetzt die AfD regieren würde, ich glaube, die hätten auch Schulden so in die Hand genommen.
Aber das ist ja der Grund, warum ich glaube, heute Abend sind wir im Stadion, Bayern gegen Leverkusen. Unsere Anfeuerungsrufe vom Mittelrang, ja, werden mehr Einfluss auf das Spiel haben als mein Kreuz in der Wahlurne auf die Politik.
Das will ich auch hoffen.
Das ist meine Theorie. Egal. Inhaltlich auch. Ich bin kein Schuldenbremsenfetischist. Und das wurde auch viel zu krass moralisch und emotional aufgeladen in den letzten Jahren. Ja. Grundsätzlich ist es so, sehe ich das, wenn nahezu alle Staaten um einen herum und auch die Wirtschaftsmächte Schulden machen wie bekloppt, wenn die das alle machen und wir nicht, weil wir moralisch, wir sind der Depp. Ich glaube auch nicht, das ist noch eine Frage, da streiten ja die Gelehrten und ich bin kein Ökonom, kein Top-Ökonom wie jetzt, sei es egal, Beck, Krall, sonst wer. Aber ich kann mir nicht...
Beck ist kein Ökonom.
Ja, aber er ist deutlich tiefer drin, glaube ich, und hat mehr Erfahrung und Wissen jetzt als ich. Ich glaube nicht, dass diese Riesenschuldenberge, von denen immer gesprochen wird, ich glaube nicht, dass die irgendwie bezahlt werden. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es irgendwann heißt, so diese Generation, ab jetzt wird das abgearbeitet. Weil wenn alle Schulden haben, bis auf das einsame Deutschland, was ich kann.
Gut, wir haben schon Schulden, aber wir stehen natürlich bei der Schuldenquote schon gut da. Wir haben so gute 60%, also zwischen 60, 65 müssten es sein, 63, 64. Ich meine, natürlich können wir es uns leisten.
Ja.
Aber wir müssen halt aufpassen, dass wir jetzt nicht in diesen Strudel so nach dem Motto hier immer mehr und dass du irgendwann, du kannst halt Probleme natürlich verschieben, übertünchen, aber irgendwann bricht es dann trotzdem. Weil
wir müssen mithalten mit den anderen Ländern. Ja. Wir müssen mit China und Amerika die geisteskrank schulen. Wir müssen versuchen mitzuhalten. So. Aber es muss, wie du sagst, an Effizienzmaßnahmen geknüpft sein. Wenn wir die Schulden machen, wir müssen sie auf staatlicher Ebene, wir können jetzt nicht 800 Milliarden oder was, ja. Die können wir jetzt nicht von jetzt auf gleich einsparen im Staat. Aber muss alles unternommen werden und das muss daran geknüpft sein. Deswegen, wenn ich jetzt FDP-Politiker wäre, ich würde das an Bedingungen knüpfen. Ich würde nicht einfach zustimmen. Das würde ich nicht machen.
Gut, das setzen wir jetzt voraus. Da müssen wir auch schauen, wie das jetzt kommt. Aber klar, es soll ja für Infrastruktur und Rüstung ausgegeben werden. Jetzt muss man natürlich schauen, was wird mit dem Geld gemacht. Da muss man kritisch hinschauen, weil alles andere als Investitionen. Gut, bei Rüstung ist ja auch schon die Frage, da ist ja, das ist ja auch eine Form von Konsum. Also das ist ja jetzt keine klassische Investition. Das ist so eine, es ist so schwer zu definieren, aber man kann es jetzt nicht als klassische Investition bezeichnen. Also da haben wir auch schon so ein Teilproblem. Und Infrastruktur muss halt wirklich Infrastruktur sein. Also da muss dann die Schule saniert werden, da muss die Schiene, die Straße, sonst was saniert werden, weil sonst ist es natürlich Kasperletheater. Also da müssen wir drauf schauen. Und dann brauchen wir auch diese Effizienzgewinne, brauchen wir ja auch für zum Beispiel, wenn wir Zinskosten haben, die jetzt entstehen, dann brauchen wir eigentlich auch dringend Steuersenkungen und Abgabensenkungen, um den Standort auch da attraktiver zu machen, haben wir auch ein Riesenproblem. Also wir werden im Zweifel ja das auch senken müssen, dann brauchen wir noch mehr Geld. Also wir müssen brutal einsparen.
Absolut richtig. Du sprichst von Infrastruktur. Absolut richtig. Aber dann schaue ich mir jetzt in München, na klar, es ist anekdotische Evidenz, aber ich fahre durch München mit dem Auto, mit dem Fahrrad, egal. Und ich schaue mir die Infrastrukturprojekte an, dann sage ich, die letzten Baustellen, Großbaustellen, die hier durchgeführt wurden, waren alle bescheuert. Wieso? Weil das Outcome von vornherein schon zum Scheitern verurteilt war. Leopoldstraße da, an der Kreuzung, riesen Fahrradstreifen gemacht, Stau wie bekloppt.
Ja, jetzt gefühlt sind hier schon viel Schönheitsoperationen, also das ist jetzt so wenig richtig.
Dort, wo es gebraucht wird, wird irgendwie nicht angegangen. Dort, wo es absolut Nonsens ist, wird irgendein Mist gemacht. Wir haben Maximilianstraße, der Maximilianplatz, einer der Prachtplätze Münchens, der war wunderschön. Ja, jetzt ist da eine riesen Baustelle und ich frage mich, warum? Es ist ohne Not.
Ja, und vor allem, es ist auch noch eine, da gibt es ja auch Proteste, das ist ja quasi das so, ist ja eine italienische Architektur.
So ist so schön.
Und jetzt kann man natürlich sagen, oh ja, aber das Grüne schadet nie. Naja, es ist erstens schon sehr diskutabel und zweitens, es ist halt auch nicht wichtig.
Nein, also es ist null wichtig. Es ist
überflüssig, es kostet Geld, es verschandelt es wieder durch die Baustelle und am Ende sieht es halt aus wie so ein Park in Rosenheim.
Es war ein legendärer Platz vom Spatenhaus, mit Blick darauf, so schön vom Azuki da, einfach ein toller Platz und jetzt verschandelt.
Ja, das stimmt. Also das ist.
Als wir in Hamburg waren, Jungfernstieg da.
Da sind wir beim nächsten Problem, Bürokratie, alles Mögliche, weil das ist ja auch ein Problem. Ich kriege jetzt, sage ich mal, die wichtigen Sachen nicht geregelt und dann mache ich halt sowas. Weil dann sind die Gelder da, die müssen dann irgendwie ausgegeben werden und dann so, jetzt kriegen wir die wichtigen Sachen, kriegen wir nicht durch oder das dauert zu lang oder Planungsfeststellung. Stellungsverfahren, was weiß ich, das meine ich. Wir müssen da überall ran, weil sonst wird das am Ende, dann wird das eine richtige Luftnummer und dann verpufft das wirklich in jeglicher Hinsicht.
Das
wäre natürlich eine Riesenkatastrophe.
Ist Merz der das durchsetzt? Ist diese Regierung, diese neue Regierung eine, die das, ich kann mir das nicht vorstellen.
Was ich spieltheoretisch spannend finde, eigentlich, das ist für Merz schon smart, weil indem er das jetzt gemacht hat, siehst du ja, hieß Wahlbetrug und hier und der hat die Wähler getäuscht, er kommt ja der SPD im Endeffekt stark entgegen. Also eigentlich ist das ein Joker für ihn, weil ich sage jetzt mal überspitzt, alles andere kannst du eigentlich abräumen und sagen so, wir geben 800 Milliarden aus. Also hier, wir in unserem Wahlprogramm steht ganz was anderes, wir kriegen jetzt hier richtig auf die Mütze. Du kannst eigentlich alles andere abräumen von der SPD.
Und Scholz ist der Depp, weil er es nicht bekommen hat.
Ich verstehe sowieso, weißt du, was ich bis heute nicht verstehe? bei der Ampel. Ich verstehe nicht, weil die SPD und die FDP, die haben sich ja grundsätzlich gar nicht so schlecht verstanden. Mhm. Also man hat ja eher das Gefühl, die haben beide, am Ende ist es dann eskaliert. Aber eigentlich hatte man ja schon das Gefühl, irgendwie haben die beide so ein bisschen mit den Grünen zu kämpfen. Eigentlich nerven die Grünen beide so und die hätten eigentlich beide ja so ein bisschen so in Ruhe da vor sich hin gewurschtelt. Ich verstehe bis heute nicht, warum man nach, sagen wir mal, 2 Jahren Heizungsgesetz und so weiter und so fort, warum man nicht einfach gesagt hat, du jetzt Scholz, ich Lindner oder andersrum, ist ja wurscht, einfach sagen so, wer ist denn jetzt hier, wem schieben wir es jetzt hier in die Schuhe? Die Grünen eh in der Öffentlichkeit extrem unbeliebt, dann hätte einfach gesagt so, wir schmeißen die jetzt raus, mehr oder weniger, oder müssen die irgendwie loswerden oder machen dann von mir aus eine Deutschlandkoalition, was weiß ich. Hier, Christian, du lässt die Schuldenbremse fallen. Im Gegenzug sagen wir aber, keine Angst, das Geld wird nicht hier für irgendwelche grünen Schwachsinn ausgegeben und hier alles, was ihr nicht wollt, sondern wir machen jetzt, so wie es jetzt eigentlich schwarz-rot macht, wir machen hier das, was wir brauchen und richtig vernünftig. Und dann hättest du eigentlich schön hier den schwarzen Peter, den Grünen in die Schuhe geschoben und man hätte dann eigentlich auch, Lindner hätte das auch, glaube ich, erklären können, so nach dem Motto, ja, also wir hatten ja bisher nur Angst, dass das quasi für Unsinn ausgegeben wird, aber jetzt haben wir uns hier geeinigt und dann, glaube ich, hätten SPD und FDP wahrscheinlich beide stark profitiert und die Grünen hätten ja wahrscheinlich richtig auf die Mütze bekommen. Also das verstehe ich einfach nicht.
Ich verstehe vieles nicht.
Und am Ende, du siehst ja, was rausgekommen ist, sie haben ja beide, also sie haben alle drei verloren, aber Scholz hat ja auch deutlich verloren, die FDP sowieso. Also im Ende, es hat ja auch keinem genützt, dieses Theater am Ende. Nee. Es ist ja nicht so, dass es einen Gewinner gab, es gab ja drei Verlierer.
Ja.
Also, ja, habe ich neulich mal, nee, hätte man vielleicht mal früher anmelden sollen.
Du hättest es dem Chrissy schreiben müssen.
Ja.
Chris, ich habe noch, jetzt zu spät. er wird weich fallen.
In die Schweiz.
Ich habe eine Sache zur Schuldenbremse noch, einen Blickwinkel, der mir viel zu kurz kommt, über den wir aber sprechen sollten, ist Thema Verteidigungsausgaben. Wir hatten es auch schon mal kurz angerissen. Die politischen Akteure überbieten sich ja jetzt, ne? 2%, 3%, 5%, sonst was. Ich glaube, Deutschland könnte 50% des Bundeshaushalts für Rüstung investieren. Wir würden trotzdem jeden Krieg verlieren. Ja. Hat einfach den Grund, dass keiner der jungen Männer kämpfen wird.
Ja.
Die allerwenigsten.
Es ist ja jetzt auch Wehrpflicht im Gespräch. Ich bin auch mal gespannt. Also,
ja, die sollen mich mal.
Ältere Semester, Gott sei Dank.
Ja, die sollen mich mal verpflichten. Also, es ist ja so.
Ja, aber das ist ja nur, ich habe jetzt die Details nicht gelesen, aber das ist ja nur für.
Ich glaube, bis 27, oder? Ja, ist das so? Ja, nee, Wehrpflicht ist, glaube ich, bis 27. Okay. Ist vielleicht Fake News jetzt, Aluhut. Egal. Es ist ja so, wenn ein Putin seine Männer, es sind ja dann Männer an der Front, aufruft, viele gehen. Wenn es ein Erdogan macht, viele gehen. Wenn es ein Trump jetzt machen würde, da würden viele Amis hingehen. Ich glaube, selbst die Franzosen, die haben auch noch einen anderen, ich glaube, da selbst.
Gut, Russland zum Beispiel oder China eine Diktatur ist natürlich leichter, weil da musst du dann halt.
Ja, ja. Aber Frankreich ist jetzt keine Diktatur. Nee, das ist jetzt auch eine Spekulation, aber ich glaube, da würden auch mehr gehen. Ich glaube, wenn Friedrich Merz oder Olaf Scholz das jetzt sagen würden, ne? Wird keiner hingehen.
Ja, ich sag's jetzt mal so, ich kann es ja nur aus der deutschen Brille sagen, aber ich würde für kein Land der Welt kämpfen.
So. Ja, für andere würdest du eh nicht kämpfen?
Ja, natürlich nicht. Aber das ist jetzt schwer zu sagen, so, ich weiß jetzt nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn ich jetzt Amerikaner oder Italiener oder sonst was wäre, aber ich würde generell.
Aber das ist so, weißt du, das ist so absurd, weil wir könnten Billionen ausgeben. Wir sind nicht verteidigungsfähig. Deutschland, wenn es wirklich hart auf hart kommt zu einem Krieg, dann wird das nicht funktionieren, weil wir nicht kriegsfähig sind. Wir Bürger. Und ich sage nicht, dass das schlecht ist. Nicht falsch verstehen. Ich sage nicht, aber das ist einfach ein Fakt, den man nicht wegdiskutieren kann. So, jetzt kann man ja sagen, okay, wenn das so ist, dann sollte man vielleicht sich seine Verteidigung woanders herholen, sich Verbündete holen oder vielleicht vorausschauend schauen, dass es nicht zu einer Eskalation kommt. Das ist eigentlich die Taktik, die Deutschland anwenden sollte an der Sache.
Ja, das stimmt. Aber ich würde das auch mal ein bisschen anders aufzäumen. Ich glaube sowieso, diese Diskussion über konventionellen Krieg, das wird ja immer gern so, oh, hier willst du dann kämpfen. Ich würde jetzt mal behaupten, wir wollen nirgendwo einmarschieren. Da glaube ich.
Wir Deutsche.
Da glaube ich, können wir uns darauf einigen, dass das eher unwahrscheinlich ist. Auch in den nächsten 20 oder 30 Jahren. Jahren. Und
aber ich finde den Gardasee schön.
Ja, der stimmt, den können wir wirklich. Elsass-Lothringen gibt's ein paar schöne Ecken. Hey, Spaß beiseite. Das, glaube ich, können wir jetzt mal außen vor lassen. Und ich glaube auch, dass jetzt Russland bei uns einmarschiert, ganz klassisch, das halte ich auch, das sind Märchen. Also ich glaube, man muss halt eher über so technologische Aufrüstung diskutieren, dass man zum Beispiel Abwehrschirme hat und eben nicht leicht erpressbar ist. Denn du hast recht, natürlich, ich bin auch eher für Deeskalation, aber man muss natürlich auch mit einer gewissen Unberechenbarkeit leben. Und wir wissen halt, wenn jetzt jemand eskalieren würde, dann ist ja das Problem, du kannst ja gar nicht reagieren. Weil was machst du dann? Sagst du, oh, hier, ja, also du bist im Endeffekt wirklich der Depp. Also dieses klassische Chicken Game, beide fahren aufeinander zu und der eine schmeißt das Lenkrad raus und wir sitzen halt in dem Auto, wir müssen halt sofort auf die Bremse steigen, weil wir wissen, okay, wir ziehen auf jeden Fall den Kürzeren. Also ich glaube, man muss eher über eine strategische, technologische Abwehr zum Beispiel, das sind wichtige Sachen. Ich glaube, wir brauchen jetzt keine Armee mit 10 Millionen Soldaten.
Aber wenn du die Rhetorik anhörst, dann ist es ja...
Ja, also da glaube ich, müssen wir einfach mal auch ein bisschen smarter und auch ein bisschen moderner und strategischer agieren. Und deswegen sind diese Diskussionen auch, glaube ich, so moralisch aufgeladen, weil dann sind wir gleich an hier, oh, ich gehe nicht an die Front und so. Also ich glaube, das sind auch so ein bisschen Diskussionen, die sind schon auch so ein bisschen, also ich glaube, das ist ein bisschen weit weg.
Wenn die Rhetorik der Politiker ernst gemeint ist und die das wirklich wollen, dass wir wieder verteidigungsfähig sind als Land, weil der böse Russe kommt ja nach Deutschland, so argumentieren ja einige Politiker, dann müssen diese Politiker aber langfristig eine Lösung präsentieren, dass wir halt wieder ein Land werden, wo die Leute auch in Krieg ziehen würden. Das ist dann ja die Konsequenz. Und das würde bedeuten, ich meine, ich bin in einer Generation groß geworden, ich wurde groß und mir wurde ja null, und ich sag nochmal, ich sag nicht, ob das gut oder schlecht ist, ich sag einfach nur, wie es war. So etwas wie Nationalstolz wurde mir ja im Kindesalter niemals eingetrichtert, eher abgewöhnt. Das ist ja einfach Fakt. So.
Das kann man jetzt gut und aber
richtig, gut richtig. Auffinden, also nein, nochmal, nicht gut oder schlecht, aber wenn man diese Rhetorik hat und wirklich Angst davor hat, dass es zu einem Krieg in Deutschland kommt, dann müsste man sagen, okay, dann ab jetzt müsste man die Kinder, die groß werden, denen müsste man Nationalstolz beibringen. Ich glaube nicht, dass eine Annalena Baerbock darauf Bock hat. Aber das wäre dann am Ende die logische Konsequenz ihrer Politik oder ihres Szenarios. Und das ist einfach ad absurdum.
Alles, das passt auch alles. Es ist natürlich jetzt schon ein gewisser Aktionismus. Klar, wir brauchen, glaube ich, schon, also ich glaube, man muss wie immer so ein bisschen den Mittelweg finden. Also das eine Extrem ist ja Pazifismus. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn, weil eine Welt ohne Waffen, das wäre natürlich was Tolles. Aber wer so bescheuert ist und denkt, weil dann können wir auch die Polizei abschaffen. Also das ist ja so hirnrissig. Also die Annahme wäre, dass quasi kein Mensch was Böses tut und wir uns alle umarmen jeden Tag. Also das ist halt in einer Welt mit mehr als 8 Milliarden Menschen. Also so blöd kann ja keiner sein. Also Pazifismus halte ich, die Idee von Pazifismus ist schön, aber es ist halt einfach Schwachsinn. Also das ist das eine Extrem, und das andere Extrem, was du gerade beschrieben hast, so nach dem Motto, wir brauchen jetzt hier, wir müssen jetzt eine richtige Armee aufbauen und wir müssen kampftüchtig sein. Das finde ich halt auch jetzt gerade ein bisschen, man muss sich das ja mal vorstellen. Ich meine, stell dir mal vor, Russland kommt aus Russland nach Deutschland. Das ist ja auch nicht so, dass die auf einmal über Nacht, jetzt hier steht einer vor der Tür. Also das ist ja heutzutage, wenn man sich das auch mal technologisch anschaut, du weißt ja, jeder Fliegenschiss quasi ist ja bekannt mittlerweile, wenn man sich auch Unternehmen wie Palantir, wenn man sich das alles anschaut, das ist ja mittlerweile irre, was da für ein technischer Fortschritt da ist. Also sobald wir wüssten, dass quasi nur jemand über die polnische Grenze fährt, sagen wir mal übertrieben, dann wären die Koffer doch gepackt. Also Und da wird mich doch hier keiner, da wird mich ja auch keiner zwingen können. Das wäre ja lächerlich. Also das meine ich, das sind so Diskussionen, die finde ich auch irgendwie absurd. Ja.
Darf ich das Ganze heute, wir sind ja schon wieder lange mit dabei, noch einmal ganz kurz auf den, weil das passt ganz gut, auf den Utilitarismus zurückzukommen, vielleicht angewendet auf Realpolitik, weil wir haben jetzt über viele Dinge gesprochen. Weil mir liegt das wirklich am Herzen, und ich werde auch das Essay, das ist so ein kleines Buch, ich werde das auch verlinken. Weil du hast, darf ich sagen, mit wem du heute gesprochen hast? Oder kommt das in
das
Spiel?
Das darfst du gerne sagen.
Ja. Mario hat heute ein Gespräch geführt mit dem Maurice Höfgen, der politisch eher links verortet ist. Und ihr habt jetzt über, ja, die Videos kommen. Ihr habt auch über politische Themen gesprochen, ja, wie man.
Über alles eigentlich, was jetzt so wichtig ist. Also Fokus Finanzen natürlich. Also alles Rente. Sozialversicherung, alles steuern.
Und ein Thema ist ja auch, was, ach, das hätte ich auch noch in meinen wissenschaftlichen Selbsttest einbauen können. Aber ich wollte nur 10 fragen, ist das Thema Mindestlohn. Da wird ja heiß diskutiert, ob man den jetzt anheben soll oder nicht. Und in den letzten Wochen war ja auch immer ein Bäcker, ich habe seinen Namen vergessen.
Bäcker Lutz.
Nein, Maurice sagt immer Bäcker Lutz, aber es gibt ja diesen echten, echten Bäcker. Und zum Thema Mindestlohn, wie vielleicht ein Utilitarist draufblicken würde. Ich glaube, er würde erstmal erkennen, dass es 4 Parteien gibt in der ganzen Gleichung. Den Arbeitnehmer, den Arbeitgeber, den Verbraucher und den Staat. Das sind die 4 Beteiligten. Und nach dem Utilitarist, also die größtmögliche Anzahl an Menschen. Ja, ich würde sagen, der Verbraucher, das sind wir alle. Die Grenzen sind natürlich dann auch fließend, weil ein Staatsbediensteter ist auch Verbraucher, Arbeitgeber ist auch Verbraucher. Ja, das sind schon mal die wichtigsten, der Verbraucher. Arbeitnehmer ist an Stelle Nummer 2, Arbeitgeber ist an Stelle Nummer 3 und am wenigsten der Staat. Das sind die wenigsten Leute, die dort in dieser Gleichung mit sind. Jetzt, wenn man sagen würde, wie viele wollen, ja, Mindestlohn anheben. Ne? Gut, wer hätte erstmal einen positiven Effekt? Wir können die Gleichung natürlich unfassbar lange in die Zukunft projizieren, was dann passieren könnte, aber egal. Der Arbeitnehmer hätte erstmal mehr Lohn, wäre cool. Der Arbeitgeber hätte ein Problem in einigen Branchen. Dieser Bäcker sagt ja, wenn wir den anheben, dann muss ich mein Brot um 1 Euro teurer machen. So, der hätte ein Problem, Wettbewerbsfähigkeit, sonst was. Er müsste dann sogar vielleicht Arbeitnehmer auch entlassen. Ob die dann so einen Vorteil hätten, ist egal. Also,
ja,
also
oder
so,
das im Zweifel das
erstmal Arbeitnehmer positiv, Arbeitgeber negativ. Verbraucher, die wichtigste Größengruppe, negativ. Höhere Preise. So. Wenn wir ihn nicht erhöhen, so, ist es halt für den Arbeitnehmer schlecht. So. Was wäre jetzt aber, und das sind auch viele, das ist eine Riesengruppe in Deutschland, auch gerade im Mindestlohnsektor. Was wäre jetzt, wenn wir aber einfach sagen würden als Utilitarist, was ist, wenn wir die Sozialabgaben im Niedriglohnsektor und die Steuerlast einfach reduzieren? So. Der Arbeitnehmer hätte den Riesenvorteil, er hätte mehr von seinem Geld, mehr netto vom Brutto, positiv. Der Arbeitgeber wäre wettbewerbsfähig. Geil, positiv. Und der Verbraucher würde davon profitieren, dass die Preise nicht steigern. Hey, positiv. Der Einzige, der ein bisschen nachteilig hätte, weil weniger Geld im Staatshaushalt ist, wäre der Staat. Aber es ist nicht so, dass er ein Geldeinnahmeproblem hat. Der ist reich genug. Und das ist rein logisch, utilitaristisch, die einzig richtige Lösung für das Problem.
Also da müssen wir wirklich mit der Atombombe ran. Also an diesen, gerade generell an Steuern, Abgaben, unten sowieso, aber generell, weil das ist ja auch, du hast gerade gesagt, die Wettbewerbsfähigkeit. Die ist ja auch entscheidend. Da müssen wir das einfach mal global sehen. Deswegen sind auch Infrastrukturinvestitionen wichtig, aber natürlich auch diese Wettbewerbsfähigkeit. Das ist wirklich, das ist das Kernding. Ich glaube damit, das verstehe ich einfach. Also klar, Politiker geben natürlich nicht gern Geld aus der Hand, aber da müssen wir ran, weil das wird sonst, das wird uns alles kosten sonst.
Ja. Ja.
Meine Heidelberg Materials ist aber dick im Plus.
Stimmt. Diamond
danke,
Hands.
Danke, Fritze Merz.
Dann hau jetzt noch mal einen Aktientipp raus, um es schön unseriös zu machen.
Holcim.
Super. Deutsche Bank.
Fair Expo. Swiss Air. Alles, jetzt kommt der Frieden noch in der Ukraine. Oder was ist, ja, oder der Konfliktkrieg wird beigelegt. Ja, das ist, ach stimmt, wir haben ja gar nicht über Trump und Zelensky gesprochen, aber gut, das ist jetzt schon zu lange her. Aber, ja. Trump wird das kriegen, was er will, oder das Ergebnis erzielen, was er forciert.
Ich glaube, Elon Musk ist ein Hardcore-Utilitarist, also super pragmatisch, halt Unternehmer. Trump argumentiert auch viel so. Die haben halt nur einen Unterschied. In klassischer Weise sind halt die Menschen sind da halt gleich, ne? Und der Wert. Es macht aber Sinn. Sie vertreten halt vor allen Dingen die Interessen dann der eigenen Bevölkerung und von sich selbst. Da gibt es dann, die machen dann schon eine Abstufung. Das ist halt der Unterschied. Aber sie sind halt deutlich pragmatischer.
Was vielleicht ein Thema ist fürs nächste Mal, können wir drüber legen, was ich wirklich, das Zollthema, also dass man es als Deal-Instrument verwendet.
Gutes Thema, ja.
Aber ich verstehe einfach den, und dass man, ja, ich verstehe die Grundidee natürlich schon, dass man Arbeitsplätze in die USA holen will oder der, aber grundsätzlich sind halt Zölle etwas, was nicht so schlau ist. Also das verstehe ich nicht.
Aber weißt du, der, dann werden wir heute wirklich, du kannst ja auch ganz gut Poker spielen, oder? Du hast
ja
schon mal.
Ja, ich kann es, ja.
Ich jetzt nicht so gut, aber eine Regel kenne ich. Wenn du die meisten Chips hast, der Leader bist, dann nutzt du das, du machst Druck. Das macht er.
Ja, ja, genau. Also wenn es das ist, aber ich habe halt so ein bisschen Angst davor, dass es halt dann doch irgendwie, weißt du, dass man doch davon überzeugt ist, dass man es nicht als Druckmittel nimmt, was man natürlich auch kritisieren kann, aber das ist ja eigentlich so meine Hoffnung. Ja, Druck und es wird wieder telefoniert mit Mexiko und Kanada und ja, gute Fortschritte, die haben gute Arbeit an der Grenze gemacht und dann wird es wieder reduziert oder vielleicht ausgesetzt oder vielleicht ist es halt dann auch in einem halben Jahr wieder vorbei. Das hätte für die Börse ja mega Explosionspotenzial, wenn das dann doch irgendwann wieder abgeräumt wird. Ich mache mir aber irgendwie so ein bisschen Sorgen die letzten Tage, dass man dann doch wirklich glaubt, man diese Zölle sind gut, weil du siehst ja auch, dass alle verlieren. Also das ist ja das Problem an Zöllen. Es ist ja nicht so, du siehst es ja auch ganz klar in der Börsenreaktion. Es ist ja nicht so, dass jetzt die US-Aktien durch die Decke gehen und die anderen sinken, sondern es ist ja im Endeffekt, eigentlich verlieren ja alle. Also die europäischen, der DAX geht dann runter, aber die US-Aktien laufen ja auch seit Wochen jetzt nicht mehr gut, seit 2 Wochen. Also das ist ja nicht so, weißt du, da ist ja der Markt eigentlich schon immer ein ganz guter Impuls. Der Markt feiert das ja nicht ab, so nach dem Motto, ah ja, die Amerikaner führen Zölle ein, das heißt, die machen jetzt dann alles platt und da müssten ja die US-Aktien eigentlich, die müssten ja komplett durch die Decke gehen.
Aber meinst du, dass es jetzt schon Zeit ist zu urteilen?
Ja,
es ist noch ein bisschen kurzfristig.
Ja, also ich glaube, wir sind jetzt noch in der Phase, wo man sich denkt, naja, mal schauen, vielleicht ist es dann in 2, 3, 4 Wochen abgeräumt oder zumindest so, aber es ist schon so ein bisschen,
ja. Es ist auf jeden Fall anders, aber für uns, für unser Eins als klickgeile Content Creator ist es natürlich, ist Donald Trump ein Segen.
Klasse.
Donald. Danke, Donald.
Und danke, Fritze Merz, für alles.
Ja, ihr macht unseren Content, die Ideen für unseren Content macht ihr sehr, sehr leicht aktuell.
Das ist so. Aber weißt du, wer eigentlich das krasseste Mindset hat? Das ist wirklich Saskia Esken.
Ja.
Das ist wirklich, ja. Es gibt auch immer diese Tickt oder kurz wie ja. Das einfach mal so Mindset mit diesem Sound dann so. Ja. Das ist, Saskia Esken ist krass. Also das ist wirklich Mindset.
Saskia Esken Mindset ist wirklich.
Das ist schon Hendrik. Sergio Ramos der SPD.
Das ist geil. Hendrik, wenn du das guckst, du musst es gucken, weil du schneidest die Shorts raus. Jetzt habe ich dich. Ich möchte von Mario und von mir so ein Mindset-Video. So immer mit diesem Död ja, das ist danach. Das ist cool. Das mit ist unseren cool. Geilsten, mit unseren besten Aussagen.
Und Saskia Esken, also das ist wirklich, die Frau ist...
Mario Lochner-Core. Und dann kommt so dieses Mindset. So Död, nachdem du richtig wütend bist.
Das ist cool.
Ja, das will ich. Und damit möchte ich es jetzt auch hier heute beenden. Es geht jetzt gleich ins Stadion. Ich will... vorher mir einen reinstellen.
Ich will auch einfach nur saufen und nur noch Bräuhaus.
Ich will jetzt grillen.
Ja, ich will heute auch einfach nur, ach, ich kann noch, das muss ich eigentlich noch kurz erzählen.
Kinogeschichte.
Ja, die Kinogeschichte. Ja,
hau raus.
Oder ist die, oh, nee, die erzähle ich beim nächsten Mal zum Start.
Okay, zum Start,
weil
ja.
Die ist sehr, sehr gut.
Ja.
Ist auch ein Grund, jetzt den Kanal zu abonnieren. Das würde mich sehr freuen, tief
ja. Im Herzen. Und macht euren Selbsttest.
Ja, macht den Selbsttest. Und
verbreitet ihn, das ist wichtig. Ich möchte, dass er groß wird.
Und das war der beste Kinobesuch meines Lebens. Und das ist nicht gelogen, das muss ich sagen. Das war wirklich.
Und es lag nicht am Film, glaube ich.
Es lag nicht am Film,
nee. Sagst du noch, welcher Film das war? Sonst werde ich es verraten.
Ja, peinlich. Ich wurde unter falschen Vorwänden ins Kino gelockt. Das war Bridget Jones. Ich weiß gar nicht, wie der genau heißt. Ich bin aber nicht eingeschlafen. Bin ich eingeschlafen.
Wir sind ja weltoffen, wir sind moderne Männer.
Wobei der erste Teil tatsächlich, den habe ich zum ersten Mal, glaube ich, sogar letztes Weihnachten gesehen, weil das sind so Filme, die lehne ich eigentlich auch grundsätzlich ab. Der erste Teil ist aber lustig. Weißt du warum? Weil der ist ja schon 20 Jahre alt oder so. Das ist wieder so ein klassischer Film, bei dem man sieht, wie politisch unkorrekt, also man denkt sich wirklich, um Gottes Willen, dass der Film überhaupt noch ausgestrahlt werden darf, wenn man sich jetzt heute so die woke Bewegung anschaut. Also das ist so ein klassisches Beispiel. Das sind so Filme, die man eigentlich früher kacke fand und heute sieht man den und denkt sich, das ist ja eigentlich ganz lustig,
weil
das ist ja richtig drüber. Das ist ja richtig frech. Das ist ja richtig. Und der Chef, weißt du, der Chef schickt der Angestellten ständig anzügliche E-Mails und so.
Ich find's gut, ne?
Das ist richtig mein Wetter.
Ja,
das ist richtig. Da geht mein Romika-Gesicht richtig auseinander. Romika-Gesicht.
Ich habe aktuell auch eins, ne? Ich habe richtig Hautprobleme, seitdem ich aus Kenia da bin.
Wer hat denn für dich, da bin ich schon wieder bei Saskia S. geladen, wer hat denn für dich so ein richtiges Romika-Gesicht, Watschengesicht, könnte man auch sagen. Wer ist so richtig, wo man sagt, da muss ich nur das Gesicht, Saskia S. ist bei mir schon, bin ich schon weit vorne.
Die ist echt weit. Ich habe halt so mittlerweile irgendwie, aber so, Also Frauen mit Ponys mittlerweile, das ist schon echt schwer. Ja,
das ist schon ein Klassiker, Romika-Gesicht.
Pony ist schon, weißt du, es ist so schade, ich werde, als ich so Jugendlicher war, so junger Teenager, werde ich nie vergessen, Nelly Furtado, sagt dir noch was?
Ja.
Die hatte damals auch einen Pony und irgendwie fand ich die immer gut, so als kleiner Butschi. Die hatte auch einen Pony, aber das wurde so in den Dreck gezogen. Ponys, ja, irgendwie, jetzt wird's richtig niveaulos.
Aber alle, fragt mal eure Eltern, das ist so Generationen um die 60, so, wer so Eltern, oder älter auch, Romika-Gesicht, die kennen das sicher alle. Das, also in der Generation kennt man das, da bin ich mir sicher. Frag mal, ob sie den
zu wir haben Hause
einen,
wir oder haben,
bei, ob sie den Ausdruck
wir haben. Haben einen sehr guten Freund, der ein Romika-Gesicht hat. Du weißt, wer ich meine.
Ja, das ist, der hat wirklich ein Romika-Gesicht.
Wir lieben ihn aber, trotz Romika-Gesicht.
Vielleicht gerade deswegen. So Leute, jetzt ist genug des Karlauerns hier. Karneval haben wir auch überstanden. Ich habe nichts mitbekommen, so wie immer, aber ich bin auch irgendwie froh, jedes Mal, wenn es vorbei ist. Danke dir, danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.